Wir reden ja permanent darüber, wie technologische Durchbrüche uns, also dem ganzen Arbeitsalltag, erleichtern sollen.
Die große Utopie quasi.
Genau, diese utopische Welt, in der uns die ganzen lästigen, repetitiven Aufgaben endlich abgenommen werden. Aber wenn wir uns die harte Realität aus dem ersten Quartal 2026 mal ansehen, dann bekommt dieses glänzende Bild massive Risse.
Ja, das kann man wohl sagen.
Weil, also die Tech-Industrie hat in nur wenigen Monaten fast 80.000 Mitarbeiter entlassen. Und wir sprechen hier nicht von irgendwelchen kleinen Startups, die sich verkalkuliert haben.
Nee, absolut nicht.
Das sind Giganten, also sowas wie Salesforce oder Oracle, die Tausende von Stellen praktisch über Nacht gestrichen haben. Und die Gründe, die in unseren Quellen für diese heutige Analyse auftauchen, die sind echt ernüchternd.
Total. Da werden Budgets, massiv umgeschichtet.
Richtig, um eben teure KI-Infrastrukturen zu finanzieren. Oder noch direkter, was ich noch krasser fand, autonome KI-Agenten haben kurzerhand ganze Kunden-Support-Abteilungen einfach überflüssig gemacht.
Der Markt belohnt derzeit halt eine radikale, fast schon rücksichtslose Effizienz. Der Druck auf die Margen ist einfach beispiellos.
Ja, absolut.
Für viele Führungsetagen hat sich die Rechnung auf eine echt brutale Formel reduziert, weißt du? Wenn die KI eine Aufgabe in Sekundenbruchteilen erledigen kann und das zu einem Bruchteil der Kosten, dann wird der menschliche Faktor sofort aussortiert.
Zack, einfach weg.
Genau. Es ist eine Flucht nach vorn, einfach getrieben von dieser nackten Angst, den Anschluss zu verlieren.
Und exakt an diesem Punkt setzen wir bei unserer Recherche heute an. Also, hallo und willkommen zu dieser tiefgehenden Analyse. Unsere Mission heute ist es, einen Weg aus dieser reinen Effizienzfalle zu finden.
Eine sehr wichtige Mission, finde ich.
Ja, weil wir stützen uns dafür auf die sogenannte Transformationstrilogie von Rob van Linder. Der hat drei Werke geschrieben: das Agentic AI Transformation Handbook, das Flow OS Framework und Org DNA.
Genau diese drei.
Und das Ziel heute ist, wirklich mal zu entschlüsseln, warum so unfassbar viele Unternehmen bei der KI-Einführung völlig vor die Wand fahren. Und wir suchen nach der menschenzentrierten Alternative.
Richtig, einem Weg, der sich ganz bewusst für Würde und für klare Strukturen entscheidet.
Anstatt nur blind irgendwelche Algorithmen auf historisch gewachsene Unternehmensstrukturen zu werfen. Das klappt nämlich nicht.
Nee, überhaupt nicht, weil der Kern seiner Arbeit dreht sich nicht darum, diese technologische Welle irgendwie aufzuhalten. Das ist schlicht unmöglich. Es geht um die Architektur der Integration, also die Frage, ob wir die Technologie formen oder ob sie am Ende uns formt.
Genau. Und egal, ob du, der uns jetzt gerade zuhörst, dich auf ein wichtiges Meeting vorbereitest, vielleicht ein eigenes Team leitest oder einfach nur extrem neugierig bist, wie sich unsere Arbeitswelt in den nächsten Monaten verändern wird, betrachte diese Erkenntnisse heute als dein, ja, intellektuelles Rüstzeug.
Schönes Wort, Rüstzeug.
Danke, ja. Wir wollen dich davor bewahren, in diese rein technologiegetriebene Panik zu tappen. Und eine Sache, die man vorab über den Autor wissen muss, die ich extrem spannend fand, ist, er hat diese drei Bücher nicht einfach isoliert im stillen Kämmerlein geschrieben.
Überhaupt nicht, nein.
Er macht gar kein Geheimnis daraus, dass er KI-Modelle wie Claude und Gemini intensiv als seine Co-Piloten genutzt hat. Er praktiziert also exakt das, worüber er schreibt.
Ja, er nutzt die Modelle, um den Widerstand beim Schreiben zu verringern, weißt du? Also für die Recherche, das Strukturieren von Gedanken.
So das grobe Gerüst.
Genau. Aber, und das ist wichtig, er überlässt der Maschine eben nicht die Autorschaft über die Bedeutung der Texte.
Das ist ein schmaler Grat.
Ein sehr schmaler Grat, den viele Unternehmen gerade völlig verfehlen. Bevor man nämlich eine derart mächtige Technologie ins Spiel bringt, muss man schonungslos analysieren, wie die jeweilige Organisation überhaupt mit Veränderungen umgeht.
Und da stoßen wir auf ein massives Problem, oder?
Ein gewaltiges Problem.
Da sprichst du ja das sogenannte Flow-OS-Framework an, also die Kultur, bevor die Technologie überhaupt hochgefahren wird. In den Quellen wird immer wieder davor gewarnt, dass Unternehmen gar nicht auf dem Schirm haben, dass KI bereits die dritte große Transformationswelle ist.
Richtig, die dritte, nicht die erste.
Zuerst kam die Agilität, dann die Digitalisierung und jetzt eben KI. Und van Lindam behauptet ja knallhart, dass die meisten Organisationen schon an der ersten Welle, also der Agilität, grandios gescheitert sind.
Ja, er nennt das die Safe Trap.
Genau, Safe. Das steht für das Scaled Agile Framework. Das klingt ja für viele Konzerne nach der ultimativen Lösung, um endlich modern zu werden.
Auf dem Papier ist es das auch, absolut. Aber in der Realität sieht es halt oft komplett anders aus.
Wie meinst du das genau?
Naja, Konzerne kaufen sich dieses gigantische Framework, weil es ihnen Sicherheit suggeriert. Man benennt dann traditionelle Projektmanager einfach plötzlich in Scrum Master um.
Ah ja, neues Türschild und fertig.
Exakt. Man führt tägliche Stand-up-Meetings ein und pflastert die ganzen Bürowände mit bunten Post-its.
Sieht halt agil aus.
Richtig. Aber die dahinterliegende Machtstruktur, also wer am Ende die echten Entscheidungen trifft und wie Fehler bestraft werden, die bleibt exakt dieselbe. Es ist eine total starre Hierarchie, die sich lediglich so eine agile Maske aufgesetzt hat.
Also man hat das Vokabular adaptiert, aber das Verhalten ist im Kern klassisches Wasserfallmanagement geblieben.
Genau das.
Das wird ja in den Quellen an diesen echten Beispielen extrem plastisch gemacht. Ich musste so lachen, da gibt es diese Geschichte von einem hochmotivierten Mitarbeiter.
Oh ja, die LinkedIn-Geschichte.
Ja. Also, der schreibt einen wirklich tiefgründigen, gut recherchierten LinkedIn-Artikel über die Philosophie von Scrum. Er will sein Unternehmen da als modernen Vordenker positionieren.
Ein super Engagement eigentlich.
Total. Er reicht den Text beim Management ein, um sich quasi das Go zu holen, und der CEO lehnt ihn rigoros ab.
Und die Begründung?
Die Begründung war, der Text sei viel zu esoterisch.
Wahnsinn.
Stattdessen entscheidet man sich in der Führungsetage, das bisherige Firmenmaskottchen, ein Plüschtier mit Weihnachtsmütze, als das offizielle Gesicht für die Innovationskraft auf Instagram zu posten.
Das ist so absurd, aber es zeigt einfach eindrucksvoll, wie oberflächlich dieser Wandel verstanden wird.
Ein Plüschtier mit Mütze.
Ja, weil die echte intellektuelle Auseinandersetzung mit neuen Arbeitsweisen, die wird in solchen Kulturen als störend empfunden. Das Plüschtier ist harmlos. Es fordert den Status quo nicht im geringsten heraus.
Und es gibt noch ein krasseres Beispiel in den Unterlagen. Derselbe Mitarbeiter, der belegt dann auf eigene Kosten einen Kurs, um zu lernen, wie man firmeninterne Podcasts produziert.
Wieder Eigeninitiative pur.
Er will eine Plattform schaffen, um Wissen im Unternehmen transparent zu teilen. Er bittet eigentlich nur um einen digitalen Ablageort im Intranet. Nichts Wildes.
Und wie reagiert die Führungsebene?
Sie raten ihn nicht einmal zu dem Meeting ein, in dem über seine eigene Idee entschieden wird.
Autsch.
Und danach, als Begründung für die Ablehnung, bekommt er wirklich diesen Satz gedrückt, er, also der CEO, ist der Chef, du musst gehorchen.
Puh, 5 Wörter. 5 Wörter, die komplette Illusion der Agilität in Sekundenschnelle einreißen. Du musst gehorchen.
Da kriege ich echt Gänsehaut. Das ist so demotivierend.
Absolut. Wenn das die unausgesprochene Regel ist, dann existiert dort null psychologische Sicherheit. Niemand, wirklich niemand, wird in so einem Umfeld jemals ein echtes Problem benennen oder eine kritische Frage stellen. Und wenn wir jetzt den Bogen zur KI spannen, also in einer Welt, in der demnächst autonome Softwareagenten handeln, da ist eine solche angstgetriebene, stumme Kultur nicht einfach nur unproduktiv,
sondern
sie ist das Fundament für eine absolute Katastrophe.
Das leuchtet extrem ein. Das ist, also wie wenn man sich die allerteuerste, hochmoderne Sportausrüstung kauft, nur um auf Instagram irgendwie fit und sportlich zu wirken.
Schönes Bild.
Aber man weigert sich strikt, jemals einen Fuß ins Fitnessstudio zu setzen und wirklich zu schwitzen. Man posiert eigentlich nur.
Genau.
FlowOS, also dieses Betriebssystem für den Workflow, soll das ja laut Autor lösen. Aber wie kommen wir jetzt vom Posieren zum echten Schwitzen? Was macht FlowOS denn anders als diese starren Frameworks wie Safe?
Also FlowOS wirft diese ganzen komplexen, schwerfälligen Regelwerke komplett über Bord und stellt Empathie ganz klar über Methodik.
Empathie? Okay.
Es kombiniert Elemente aus Design Thinking, aus OKRs, also klaren Zielen und messbaren Ergebnissen, und Kanban. Aber der alles entscheidende Punkt ist der Start. Es beginnt immer mit extrem aufmerksamem Zuhören.
Also nicht gleich Tools installieren.
Nee. Man behandelt die eigene Organisation, die eigenen Mitarbeiter wie die wichtigsten Kunden. Man fragt, wo gibt es im Arbeitsalltag echte Reibung? Wo tut es wirklich weh?
Mhm.
Und Um FlowOS zu nutzen, braucht man keine millionenschwere Software-Lizenz. Van Linder betont da ganz stark, dass es im Zweifel auch mit Kreide auf Beton funktioniert.
Kreide auf Beton, das ist ein starkes Bild.
Ja, solange die Kommunikation ehrlich ist, KI ist in diesem ganzen Ökosystem niemals der Chef, sondern immer nur ein Werkzeug, das Reibung entfernt. Sie sortiert, sie fasst zusammen, sie bereitet vor. Aber der Mensch, der bleibt im Zentrum der Sinnstiftung.
Okay, also FlowOS schafft sozusagen die Kultur, in der Mitarbeiter sich überhaupt erst trauen, Probleme offen anzusprechen und das ohne Angst vor Repressalien zu haben? Das ist das Fundament?
Ganz genau.
Aber lass mich da kurz einhaken. Kultur allein reicht doch nicht aus, oder? Wenn eine Maschine bald darauf programmiert wird, in Millisekunden selbstständig weitreichende Entscheidungen zu treffen.
Richtig.
Trag an einen wichtigen Kunden verschickt hat. Wie setzen wir diesem System also harte, maschinenlesbare Grenzen?
Das ist der perfekte Übergang zur zweiten Ebene der Trilogie. Bevor du nämlich auch nur einen einzigen autonomen KI-Agenten auf deine Unternehmensdaten loslässt, musst du das Konzept der Org-DNA etabliert haben.
Org-DNA?
Genau. Org-DNA ist keine weitere Software. Es ist im Grunde die Verfassung deines Unternehmens. Eine tiefgreifende, strukturelle Definition davon, wer man als Organisation eigentlich im Kern ist.
Und was passiert, wenn ein Unternehmen diese Verfassung eben nicht aufstellt? Was sehen wir da in der Praxis?
Dann sehen wir genau das, was aktuell fast überall passiert. Das sogenannte Ghost-AI-Problem.
Ghost-AI, also Geister-KI.
Ja. Die Mitarbeiter warten doch nicht auf offizielle Strategien aus der Vorstandsetage. Die nutzen KI längst jeden Tag.
Stimmt.
Sie füttern sensible Kundendaten in öffentliche Modelle auf ihren privaten Handys, nur um mal eben schnell eine Präsentation zu erstellen. Da entsteht gerade eine gigantische Schatten-IT.
Oh ja, das höre ich auch ständig aus Unternehmen.
Und die Gefahr dabei ist einfach, dass diese inoffiziellen Agenten nicht mit einem lauten Knall scheitern, wo alle es sofort merken, sondern leise, schleichend und kontinuierlich.
Weil sie keine Leitplanken haben.
Exakt. Weil sie auf Basis von völlig unklaren, impliziten und oft widersprüchlichen Unternehmenswerten operieren.
Okay, Moment, ich muss hier aber mal kurz den Advocatus Diaboli spielen.
Gerne.
Wenn ich das Wort Unternehmensverfassung höre, dann denke ich sofort an ein weiteres extrem langweiliges Compliance-Dokument.
Ja, das ist die klassische Reaktion.
So eine 50-seitige PDF-Datei voller Verbote, die das Legal-Team einmal aufsetzt, irgendwo tief im Intranet vergräbt und die absolut niemand, wirklich niemand jemals liest. Wie unterscheidet sich eine Org-DNA jetzt davon?
Das ist ein sehr wichtiger Einwand. Aber der Unterschied ist fundamental.
Okay.
Normale Richtlinien und diese Compliance-Dokumente, die arbeiten fast ausschließlich mit Restriktionen. Die sagen dir, tu X nicht, sonst wirst du gefeuert. Die sind extrem defensiv.
Stimmt, ja.
Org-DNA hingegen ist proaktiv. Sie sagt, wir glauben an Y und hier ist der genaue Grund dafür. Sie definiert die echte Identität. Also, was sind die absoluten roten Linien dieses Unternehmens? Welche Aufträge würden wir zum Beispiel ablehnen, selbst wenn sie extrem profitabel wären? Van Linder nutzt hier eine sehr treffende Metapher aus seinen Erfahrungen in der Luftfahrt und der Gastronomie.
Oh, das ist die Metapher mit dem Motor und dem Fahrgestell, richtig?
Exakt die. Stell dir mal vor, all die neuen, extrem schnellen KI-Modelle, die wir jetzt haben. Das ist der Motor eines Flugzeugs. Dieser Motor liefert einen unglaublichen Schub.
Wir werden immer schneller.
Richtig. Aber die Org-DNA, das ist das Fahrgestell. Ein erfahrener Pilot weiß doch, wenn du mit maximaler Geschwindigkeit landest, aber dein Fahrgestell ist nicht ausgefahren oder es ist instabil, dann ist diese Geschwindigkeit tödlich.
Oh ja.
Standardisierte Checklisten und rote Linien bremsen das Flugzeug nicht aus, sie garantieren das Überleben.
Das ist ein super Bild.
Und der Gastronom in ihm fügt dann noch hinzu, die Passagiere, also in unserem Fall die Mitarbeiter, die müssen das Gefühl haben, dass dieses System auch sicher ist.
Klar, sonst steigt keiner ein.
Genau, wenn das Flugzeug wackelt und niemand im Cockpit erklärt, warum das gerade passiert, dann bricht Panik aus. Ohne dieses Vertrauen in die Struktur ist der stärkste Motor völlig wertlos.
Okay, wenn ich jetzt als Führungskraft zuhöre und mir denke, verdammt, wir haben hier nur einen riesigen Motor, aber wir haben absolut kein Fahrgestell. Was ist denn der allererste konkrete Schritt, um diese Org-DNA aufzubauen?
Der erste Schritt, laut van Linder, ist paradoxerweise nicht, sofort neue Regeln zu schreiben.
Nicht.
Nein, es ist die sogenannte Phase 1, die Neugier. Man muss den Mitarbeitern die Werkzeuge einfach in die Hand geben und sie spielen lassen.
Spielen? Ernsthaft? Also nicht erst ein monatelanges, trockenes Seminar über Prompt Engineering und Datensicherheit?
Überhaupt nicht. Spielen ist extrem wichtig, um die Technologie zu entzaubern.
Mhm.
Der Mensch muss innerhalb eines vorher definierten, sicheren Zauns angstfrei testen können, was die Maschine eigentlich kann und was sie eben nicht kann.
Da gibt es doch dieses großartige Beispiel in den Quellen von diesem niederländischen Berater.
Ja, das ist herrlich.
Also, der fragt in einem eigentlich sicheren Firmen-KI-Tool, völlig fachfremd, nach einem Rezept für Babi Panggang.
Ein indonesisches Fleischgericht, ja?
Genau. Und man könnte jetzt denken, was für eine Verschwendung von Arbeitszeit. Aber die Quelle sagt, das ist kein Missbrauch.
Nein, das ist der Moment, in dem die Person wirklich realisiert, wie die Maschine Anfragen verarbeitet.
Wie sie tickt.
Richtig. Ob jetzt ein Bauingenieur Lastberechnungen simuliert oder ob jemand Rezepte für Babi Panggang sucht, jeder dieser Schritte baut die Angst vor dem Unbekannten ab.
Verstehe.
Und erst, wenn die Angst weg ist, dann kann man anfangen, echte, belastbare Regeln für den Umgang zu schreiben.
Das Babi Panggang-Beispiel ist echt super. Es zeigt einfach, dass wir die Technologie von ihrem mystischen Podest holen müssen. Sie ist ein Werkzeug.
Ganz genau.
Okay, fassen wir den logischen Pfad bis hierhin mal zusammen. Wir haben mit FlowOS eine Kultur geschaffen, in der Menschen ohne Angst kommunizieren können.
Check.
Wir haben mit der OrgDNA ein stabiles Fahrgestell und rote Linien definiert.
Auch check.
Jetzt und wirklich erst jetzt sind wir bereit, uns dem eigentlichen Motor zu widmen, dem Zeitalter der Agentic AI.
Jetzt wird's spannend.
Ja, weil wir reden hier nicht mehr über nette Chatbots, die brav auf unsere getippten Fragen antworten. Wir reden über Systeme, die völlig selbstständig handeln. Agenten, die eigenständig E-Mails lesen, daraus Schlüsse ziehen, Budgets freigeben oder sogar Lieferanten beauftragen.
Und genau an dieser Schwelle steigen die Einsätze für jedes Unternehmen wirklich dramatisch.
Inwiefern?
Wenn eine Organisation darauf nicht vorbereitet ist, wenn sie diese Safe-Fallen, die verlassen hat, und absolut keine Org-DNA besitzt, dann wird Agentic AI nicht einfach nur ein bisschen ineffizient.
Sondern?
Es wird existenzbedrohend. Wenn du weiterhin so eine Kultur der Schuldzuweisungen pflegst, in der Fehler immer unter den Teppich gekehrt werden, dann werden diese Fehler durch autonome Agenten nicht mehr nur langsam passieren.
Oh.
Sie eskalieren in Lichtgeschwindigkeit. Sie richten in Sekunden Schäden in Millionenhöhe an.
Weil niemand sich traut, sofort die Hand zu heben und zu rufen, Leute, schaltet das Ding ab, der Agent macht da gerade massiven Mist.
Exakt. Jeder hat Angst, der Überbringer der schlechten Nachricht zu sein.
Wahnsinn. Und das bringt uns zum absoluten Kernstück der Trilogie. Dem Konflikt zwischen Human in the Loop und Human before the Loop. Das taucht ja überall in den Texten auf. Hittel versus HB4L. Erklär uns mal genau, warum van Hinder den alten Human-in-the-Loop-Ansatz eigentlich so extrem scharf kritisiert.
Naja, der Begriff Human-in-the-Loop klingt in der Theorie erstmal total beruhigend, oder?
Ja, man denkt, da sitzt noch ein Mensch am Hebel.
Genau, es suggeriert, dass immer noch ein Mensch die volle Kontrolle hat. In der realen Praxis bedeutet es aber meistens, dass Menschen zu glorifizierten Hausmeister für echt schlecht durchdachte Automatisierung degradiert werden.
Hausmeister der KI.
Ja. Die KI erledigt 99% der Arbeit und der Mensch sitzt ganz am Ende der Kette, starrt 8 Stunden auf einen Monitor und klickt im Sekundentakt nur noch auf Genehmigen.
Er ist im Loop, ja. Aber er steuert eigentlich gar nichts mehr.
Richtig. Er fungiert am Ende nur noch als rechtlicher Sündenbock, falls irgendetwas schief geht.
Das erinnert mich total an das ständige Wegklicken von diesen Cookie-Bannern im Netz. Niemand liest das mehr, es ist ein reiner Muskelreflex geworden.
Ein super Vergleich.
Die Aufmerksamkeit ist völlig weg, man klickt nur noch auf Akzeptieren, damit es weitergeht.
Absolut. Und deshalb fordert van Linder den harten Wechsel zu Human Before the Loop, also HB4L. Das bedeutet eine radikale Verschiebung der Verantwortung.
Nach vorne.
Genau. Der Mensch leistet seine wichtigste, seine kognitive Arbeit, bevor der KI-Agent überhaupt aktiviert wird.
Okay. Lass mich kurz schauen, ob ich das richtig zusammensetze. Das bedeutet, ich als Mensch baue quasi den Sandkasten für die KI.
Mhm.
Ich bestimme die Größe des Sandkastens. Ich lege ganz genau fest, welche Förmchen darin liegen dürfen. Und ich baue feste Mauern drumherum. Und erst wenn ich das alles richtig gründlich durchdacht und verifiziert habe, erst dann darf die KI in diesen Sandkasten hüpfen und ihre Arbeit machen. Ist das der Kerngedanke?
Das ist perfekt zusammengefasst. Man nennt das in der IT auch das Prinzip des Least Privilege.
Also die wenigsten Privilegien.
Genau. Der Agent bekommt exakt nur die Rechte, die Zugänge und die Werkzeuge, die er für diese eine ganz spezifische Aufgabe braucht. Und kein Millimeter mehr. Wenn der Agent Rechnungen prüfen soll, dann bekommt er verdammt nochmal keinen Schreibzugriff auf das HR-System. Die harte intellektuelle Arbeit des Menschen liegt im Design dieser Grenzen, nicht im reflexartigen Abnicken von fertigen Ergebnissen.
Das wirft für mich aber ein riesiges Folgeproblem auf.
Welches?
Wenn ich den Sandkasten baue, dann muss ich ja auch entscheiden, mit welchem Sand die KI überhaupt spielen darf.
Oh ja, das Datenproblem.
Genau. Und da nutzt Van Linder in den Texten diese fantastische Analogie mit einer Restaurantküche. Er fragt, würdest du einen Koch für 1000 Gäste kochen lassen, wenn in seiner Küche hunderte unbeschriftete Gläser stehen?
Wahrscheinlich nicht.
Niemand weiß, ob in dem weißen Pulver Salz, Zucker oder Rattengift ist. Und es gibt absolut keinen Putzplan. Natürlich nicht. Die Gäste würden reihenweise im Krankenhaus landen.
Ja.
Aber warum erlauben wir dann genau das in der digitalen Welt? Wir lassen KI-Agenten tiefgreifende Entscheidungen treffen, basierend auf den völlig chaotischen, unaufgeräumten Datenmülleimern unserer Firmennetzwerke.
Du sprichst hier wirklich eines der größten, ungelösten Probleme der KI-Einführung an, die Datenqualität. Wenn in deiner Küche die Gläser nicht beschriftet sind, dann greift der Koch vielleicht versehentlich zum Salz statt zum Zucker.
Und das Essen ist ruiniert.
Richtig. Auf die Unternehmensrealität übertragen bedeutet das, ein Unternehmen füttert alle, wirklich alle seine Dokumente in eine sogenannte Vektordatenbank.
Mhm.
Und man darf sich so eine Vektordatenbank nicht wie eine übersichtliche Excel-Tabelle vorstellen, in der man per Suchfunktion ein exaktes Wort findet. Es ist eher wie eine gigantische Mindmap.
Okay.
Die KI sucht nach Bedeutungen, die in dieser riesigen Karte nah beieinander liegen.
Das heißt, die KI versteht den Kontext, sucht aber eben nicht nach starren Dateinamen wie früher.
Genau. Und jetzt stell dir mal vor, in dieser gigantischen Mindmap schwirrt ein Dokument namens Pricing V2 Final herum, das aber in Wirklichkeit aus dem Jahr 2019 stammt.
Oh je.
Wenn das Etikett, also der Kontext, die Metadaten fehlen, dann versteht der autonome Agent den Unterschied zwischen dem aktuellen Vertrag und dem 5 Jahre alten Vertrag einfach nicht.
Er sieht nur Pricing Final.
Er zieht sich die alten Zahlen und schickt einem wichtigen Kunden auf dieser Basis ein rechtlich bindendes, aber massiv fehlerhaftes Angebot. Der Agent macht keine Fehler in der Berechnung an sich. Er arbeitet einfach mit toxischen Zutaten.
Rattengift statt Zucker.
Exakt.
Und um dieses Chaos zu beenden, schlägt Van Linder ja die Data Trust Card vor, richtig?
Richtig. Die Data Trust Card ist ein Mechanismus, der Organisationen wirklich zwingt, Datenhygiene endlich ernst zu nehmen. Weißt du, in der physischen Welt, wenn sich Papierstapel auf einem Schreibtisch türmen, dann räumt irgendwann jemand auf oder schmeißt es weg, wenn der Kollege das Unternehmen verlässt.
Klar, der Platz wird gebraucht.
In der digitalen Welt passiert das aber nicht. Daten ziehen niemals aus.
Das stimmt. Speicherplatz kostet ja fast nichts mehr.
Der digitale Müll bleibt für immer auf den Servern liegen, wenn er nicht aktiv verwaltet wird. Die Data Trust Card zwingt das System, Metadaten zwingend zu pflegen. Wer hat dieses Dokument wann erstellt? Wie alt ist es?
Ist es noch gültig oder wurde es schon widerrufen?
Ganz genau. Ohne diese Karten, ohne diese Etiketten auf den Gläsern, ist es schlicht fahrlässig, Agenten agieren zu lassen.
Das ist ein ziemlicher Weckruf. Wenn ich mir das so anhöre, dann wird einem erst so richtig klar, wie massiv unvorbereitet die allermeisten Unternehmen da draußen noch sind.
Total unvorbereitet.
90% rennen aktuell einfach los, kaufen Lizenzen für Co-Piloten und Agenten, um auf dem Papier effizient zu wirken, aber ihre digitale Küche ist ein lebensgefährliches Chaos.
Und damit schließt sich der Kreis zu unserem Anfang heute. Genau dieses überstürzte Handeln führt zu den 80.000 Entlassungen.
Mhm.
Man ersetzt Menschen durch Agenten, die auf kaputten Daten operieren, gesteuert von Managern, die in einer Safe-Falle feststecken und das Ganze ohne jegliche Org-DNA.
Ein Kartenhaus.
Das Ergebnis mag im ersten Quartal vielleicht die operativen Kosten senken und die Aktionäre ganz kurzzeitig mal freuen. Aber auf lange Sicht zerstört es die Zuverlässigkeit, die Innovationskraft und vor allem das Vertrauen der Kunden.
Okay, lass uns die losen Fäden mal zusammenbinden. Besonders für dich, der uns jetzt gerade zuhört. Was ist die ultimative Essenz aus dieser Transformationstrilogie?
Da gibt es drei Kernpunkte.
Erstens, der Wechsel ins KI-Zeitalter ist kein verdammtes IT-Projekt, das man einfach der Technikabteilung überlassen kann. Es ist ein menschlicher, kultureller Kraftakt. Wir brauchen FlowOS.
Also echte Empathie, ehrliches Zuhören und Problemlösung statt nur agiles Theater mit Post-its?
Zweitens, wir brauchen eine Org-DNA. Harte rote Linien, eine Verfassung, die klar sagt, wer wir sind und was wir niemals tun würden, egal wie profitabel es kurzfristig wäre.
Und drittens brauchen wir eine Governance, die den Menschen ganz an den Anfang der Prozesskette stellt. Human before the loop. Ist, das bringt Van Linder in einem sehr direkten Satz auf den Punkt. Er schreibt, du bist jetzt ein Manager.
Ein großartiger Satz. Denn dieser fundamentale Wandel kündigt sich in deinem Arbeitsalltag ja nicht durch ein schickes, 100-seitiges Strategiepapier an, das dir der Vorstand irgendwie feierlich überreicht.
Schön wär's.
Der Wandel kündigt sich durch eine unscheinbare Benachrichtigung auf deinem Bildschirm an. Plötzlich taucht ein neues Tool in deiner Taskleiste auf.
Ein kleines Icon.
Genau. Ein Kollege zeigt dir beiläufig beim Kaffee, wie er eine komplette Marktanalyse, für die du früher echt 3 Tage gebraucht hast, in 30 Sekunden von einer KI generieren lässt. Und völlig ohne Vorwarnung, ohne irgendein Training, arbeitest du auf einmal mit autonomen Systemen zusammen. Du bist plötzlich Manager dieser Agenten.
Und in exakt diesem unvorbereiteten Moment stellt sich die wichtigste Frage überhaupt.
Welche?
Wer ist eigentlich verantwortlich, wenn dieser Agent katastrophal scheitert?
Ja.
Wenn er sensible Firmendaten nach außen leakt oder dem Lieferanten falsche Parameter übermittelt? Wenn du diese Frage an deinem Arbeitsplatz nicht sofort und glasklar beantworten kannst, dann steckst du bereits mitten in einer Governance-Krise.
Du hast sie vielleicht nur noch nicht realisiert.
Richtig. Technologie erzeugt keinen neuen Zustand aus dem Nichts. Sie skaliert immer nur das, was ohnehin schon vorhanden ist. Wenn du Chaos hast, skaliert die KI dein Chaos.
Das ist ein starker Satz.
Wenn du klare Werte hast, skaliert sie deine Werte.
Wow. Bevor wir uns heute verabschieden, wollen wir dir, dem Zuhörer, genau zu diesem Punkt einen etwas ungemütlichen Gedankenanstoß mit auf den Weg geben.
Den finde ich sehr wichtig, ja.
Wir haben jetzt sehr ausführlich darüber debattiert, dass große Konzerne eine sogenannte Org-DNA brauchen, um den Einsatz von KI zu regulieren und nicht im puren Chaos zu versinken. Aber lass uns das mal auf eine ganz individuelle Ebene runterbrechen. Was ist eigentlich deine persönliche Org-DNA?
Das ist die entscheidende Frage für die kommenden Jahre, absolut.
Wo ziehst du für dich selbst in deinem täglichen Handeln die absolute rote Linie im Umgang mit diesen Systemen? Wenn ein KI-Agent in deinem Namen E-Mails an deine engsten Kollegen schreibt, Einladungen formuliert, Termine absagt oder Vorabentscheidungen für dein Team trifft, hast du diese innere Verfassung, diese moralischen und ethischen Prinzipien für dich selbst jemals wirklich bewusst formuliert? Oder wartest du einfach stillschweigend ab, bis das System die Grenzen für dich verschiebt?
Eine sehr gute Frage zum Abschluss.
Denk mal in einer ruhigen Minute darüber nach, wer eigentlich den Sandkasten definiert, in dem du jeden Tag arbeitest. Wir hören uns bei der nächsten Analyse.